Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für Damen und Herren, die das Glas halb voll sehen, aber trotzdem wissen wollen, welches Schwein die andere Hälfte ausgetrunken hat. Heute zu Gast eine Sängerin, die kaum vorgestellt werden muss. Also machen wir es ganz kurz. Von der Berliner Off-Szene auf die großen Bühnen der Welt, von der Löwenbrücke im Tiergarten ins Unart in Kreuzberg, auf die Bühne des Schiller-Theaters, des Burgtheaters, des Odeon in Paris. Chanson-Legende und Königin der kleinen und großen Geschichten. Junge Männer, sinkende Schiffe und Frankfurter Kranz. Viel Spaß bei meinem kleinen Gespräch mit Georgette Die.
Vielleicht kannst du mir auch so ein ganz bisschen darüber erzählen, wie bist du aufgewachsen?
Wie bin ich aufgewachsen? Ich bin an Lüneburger Heide aufgewachsen, als Flüchtlingskind, ganz idyllisch. Mein Vater hatte ein Geschäft. Es waren die 60er Jahre. Kühe wurden hin und her getrieben, morgens und abends. Und bei den Freunden gab es Hühner und Schweine und ja, Landleben.
Was haben deine Eltern gemacht?
Meine Mutter hat Haus und Garten gemacht. Wir sind ja 5 Kinder. Und mein Vater ist Drogist gewesen.
Und war das irgendwie so ein Kulturhaushalt? Also bist du da schon in Kontakt gekommen mit Theater, Musik, wie auch immer?
Ja, Musik gab es viel. Also wir hatten auch ein Klavier, auch jeder hat ein Instrument gelernt, von meinen Geschwistern auch. Aber das war alles sehr, also auch extrem christlich geprägt. Und meine Eltern waren so eine klassische Nachkriegsmische. Ja, also Mutter kam aus der wirklich Arbeiterklasse und Vater aus dem kleinen Mittelstand. Aber die haben das gut gemacht, die hatten sich irgendwie gesucht und gefunden, das war okay. Insofern war das mit Kultur und Kunst und so weiter immer alles ein bisschen limited, weil die einfach nicht so das, selber nicht das Niveau hatten an Bildung. Also meine Mutter hätte gerne jetzt wahnsinnig viel gelesen immer, aber die hat halt 5 Klassen besucht als Kind, Lesen, Schreiben, Rechnen, Ende und dann mit in den Familienbetrieb.
Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind gut fandest? Also an Musik oder Kunst?
Na, ich habe Pippi Langstrumpf geliebt und Kalle Bunkes, also die Astrid Lindgren-Kinderbücher fand ich schon toll. Dann eins meiner Lieblingsbücher war Krabat. Ach, da gab es noch vieles. Ich habe wahnsinnig gern und viel gelesen. Wir hatten auch im Dorf eine Bücherei, das war sowieso spektakulär. Die machte irgendwann in den 60ern auch. Ein alter Nazi-Lehrer hat das ehrenamtlich gemacht. Und immer saß ich mit dem, der hatte so eine Glatze und so einen Dreiteiler immer an. Saß an seinem Schreibtisch und ich saß an diesem Kindertisch mit 4 Fächern und kleinen Stühlen. Die habe ich als erstes dann durchgeforstet. Ich konnte sehr früh lesen, weil ich immer ärgerlich war, dass meine Geschwister mir vorlesen mussten. Alte Independence. Also ich konnte eher lesen als schreiben, richtig. Also wir durften 2-mal die Woche bei Freunden irgendwie fernsehen.
Und gab es irgendwie Theaterbesuche, Kindertheater?
Nein, es gab so einen Dorfveranstaltungsraum. In Pferdestall, das war mal auch eine sehr berühmte Disco in den 60er Jahren, 70ern. Über die Grenzen hinweg. Da kamen die Hamburger, die Lüneburger, also das war so ein Wochenendziel. Weil es war so eine riesenalte Scheune, eigentlich umgebaut mit einer Bühne. So ein richtiger Tanzsaal, aber groß, wo die Fuhrwerke früher ausruhten und neue Pferde kriegten und so weiter. Und irgendwann ist abgebrannt. Ich glaube, das hat einer von den Dorfleuten angezündet, weil die genug hatten von den jungen Leuten, die da Tumult machten. Landleben eben. Schade drum, es war wirklich ein schöner Ort. Da gab es aber manchmal, da gab es also Kino hin und wieder auch. Und dann gab es Theater, ne? So vor Weihnachten gab es Märchen, die tingelten dann über die Dörfer. Und das war schon der Hit. Da war man völlig verzaubert. Das war wahrscheinlich auch total einfach gemacht, weil das war eine ganz flache Bühne, da gab es nicht viele Möglichkeiten. Ne? 5 Lampen wahrscheinlich. Und das waren dann meistens so junge Leute, die haben das dann, ich weiß nicht, ob die vom Schauspiel Hannover kamen. Marcella hat ja auch ein festes Ensemble, ob die daher kamen und dann durch den Landkreis tingeln mussten. Aber das war toll. Und später mit der Schule sind wir dann auch nach Celle ins Theater und nach Hannover in die Oper und so. Oper hat mich auch sehr geplättet. Diese Kraft, also es hatte so was Großes. Mhm. Orchester, dann diese Stimmen, die großen Bühnen, die Bühnenbilder, das Licht, das fand ich schon alles sehr magisch. Also Theater fand ich auch okay, aber wenn das Stück nicht toll war, dann hat man sich auch gelangweilt. Also Oper war irgendwie immer Musik, immer was los. Ne?
Und kannst du dich erinnern, wie alt warst du zur ersten Oper?
Das war die Zauberflöte, was hatte ich gewählt? Nein, 12.
Plus Zauberflöte ist ja irgendwie jedes ersten Oper.
Ja, weil es ist eine super Einstiegsdroge, weil es hat wirklich tolle Musik und ist nicht so schwierig auch.
Aber wann gab es so erste Gedanken dann bei dir, dass du vielleicht auch in so eine Richtung oder auf die Bühne wollen würdest, sogar singend, also vielleicht nicht Oper?
Das gab es, als ich Edith Piaf das erste Mal im Radio gehört habe. Wir waren Radiohaushalt, also Radio wurde sehr viel gehört. Noch Hans Rosenthal, Allein gegen alle, kennt kein Mensch mehr.
Und da trat Edith Piaf auch?
Nein. Nee, die spielten sie irgendwann mal morgens im Radio. Das war irgendwie in den Herbstferien, glaube ich, oder so. Und ich hörte diese Stimme, es war Milord. Mhm. Und mich traf der Schlag irgendwie. Ich bin fast ins Radio reingekrochen. Und ich weiß nur, dass ich gedacht habe, das will ich auch. Ich habe nicht gedacht, wer ist das? Was ist das für ein Ding? Ich habe nur gedacht, das will ich auch. So singen. Das ist hier dieser Grieche, hat das komponiert.
Ah, ja, ja. Ja. Und hast du irgendwie dann, hast du für dich immer gesungen? Hast du irgendwie bei dir allein im Zimmer gesungen oder
vor dem Spiegel? Also vor dem Spiegel habe ich immer nichts gemacht. Ich fand das nicht besonders aufregend, mich im Spiegel zu sehen. Meine Eltern hatten noch so eine Tonbandmaschine und dann hatte ich irgendwann einen Kassettenrekorder. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich mich damit natürlich mehrstimmig aufnehmen kann. Das hat mir eine Weile Riesenspaß gemacht. Dann hatte ich einen Frühlingslover, der wohnte aber irgendwo bei Osnabrück, den habe ich dann immer Kassetten besungen, haben wir uns hin und her geschickt.
Hat er auch zurückgesungen?
Nein, er konnte nicht singen, aber das fand ich trotzdem toll.
Ja.
Wir waren total verliebt. Und dann durfte es ja auch keiner wissen.
Those were the days.
Das war der ganze Dreck, ja. Da werde ich immer noch zornig, wenn ich daran denke, wie man die Menschen verbogen hat mit ihren Pseudomoral-Scheiße.
War das im Elternhaus auch irgendwie ein Konflikt, wie du warst?
Es wurde nicht geredet darüber. Aber es wurde auch nicht bekämpft. Es stand einfach da.
Der Elefant?
Ja, ich habe eigentlich Glück gehabt, weil ich hätte ja auch Eltern haben können, die vehement dagegen vorgegangen wären. Ne?
Ja.
Dann wäre mein Leben sicherlich anders verlaufen.
Das stimmt. Aber du hast dann trotzdem erstmal was Vernünftiges lernen müssen, oder?
Nee, müssen auch nicht.
Müssen nicht.
Ich wollte schon zur Bühne.
Ja.
Also Schauspiel oder Gesang. Studieren. Und dann sagte mein Vater, ob ich nicht erst was machen will, woran Geld mitverdienen kann.
Ja.
Später hat er dann den Mund nicht wieder zugekriegt, wie viel Geld ich verdient habe. Und da wir ein großer Clan von Hilfsdienstlern sind, also Polizisten, Krankenschwestern und alles, was dazu gehört, war dann Krankenpflege das Mittel der Wahl. Ich habe das auch ganz gern gemacht und dann nach Hamburg gegangen, da die Ausbildung gemacht und Examen. Ich war auch gut, also gab es nichts zu meckern, ja.
Und hat dir das auch Spaß gemacht, oder?
Ja, aber ich wusste trotzdem, dass ich das nicht für immer machen will.
Und wie war diese Hamburger Zeit? War das so ein bisschen so ein schwuler Ausbruch?
Ja, klar. Jeden Abend auf Achse. Nichts ausgelassen.
Kannst du so ein bisschen erzählen, die Theaterszene in Hamburg damals?
Ich war weder im Theater, ich war mit meiner Tante und wir haben uns sehr gut immer verstanden. Und wir sind öfter in die Oper zusammen. Und ich habe noch René Collo als Lohengrin gesehen. Also, wenn man eine Vorstellung hat, wie lange das her ist. Leonie Riesaneck als Rosenkavalier. Und dann habe ich, das war nochmal eine ziemliche Offenbarung, John Neumeier Ballette gesehen. Ne?
Mhm.
Don Röschen und es waren das andere. Es war nicht Schwanensee, aber das war so großartig, was der da gemacht hat. Wirklich toll.
Und bist du damals schon irgendwie in Kontakt mit Brühwarm und solchen Sachen gekommen?
Das muss ja nämlich 79 gewesen im Eppendorfer Fährhaus. Da haben wir eine Brühwarm-Show gesehen. Das war dann so Event, ne, mit Vorstellung und danach irgendwie Tanz.
Wie sahen diese Stücke ab? Wie sah das Stück aus?
Ich habe keine Erinnerung
mehr. Null Erinnerung?
Nein, weil es hat mir nicht besonders gefallen. Weil es war irgendwie so punkig, irgendwie Rumgeschreie und es war nicht wirklich schöne Kunst. Wenn man überlegt, meine erste LP war Zauberflöte, die zweite war Nana Mouskouri singt griechische Volkslieder. Bei uns zu Hause wurde nur Telemann, Bach und Mozart gespielt. Also schon Wagner oder Mahler oder so, das kam nicht vor. Ne? Ich kannte ganz vieles nicht. Und das hat mich einfach nicht angesprochen. Also das weiß ich noch. Ich habe mir die angeguckt und die hatten auch schrille Kostüme an und so. Aber ich war mit meinen beiden lesbischen besten Freundinnen da und wir sahen selber schrill genug aus. Also wir standen denen auf der Bühne nichts nach. Ich weiß auch gar nicht, ob Rio dann noch dabei war, aber ich glaube nicht. Der ist, glaube ich, schon seine eigenen Wege dann gegangen. Einzige, wo ich mich noch ärgere, ich habe in Eppendorf gewohnt und da gab es diese ganz berühmte Kneipe mit Bühne. Und da spielte Nina Hagen. Und ich ging immer zur Arbeit morgens zur U-Bahn-Station und da waren ihre Plakate drin, diese mit der Zigarette, dieses dunkelblaue, schwarze. Und ich spielte da ein paar Tage und das hat mich schon angesprochen, weil ich kannte ein bisschen was von ihr. Und dann dachte ich, ja, da bist du ja nicht. Ich habe es leider nicht gemacht, da ärgere ich mich immer noch drüber, weil das wäre bestimmt cool gewesen. Verpasst. Onkel Pö hieß das, war ganz berühmte Musikkneipe.
Wo sangst du zu der Zeit?
Ich habe dann Gunter Schmidt kennengelernt und das war eine WG mit Ernie zusammen, also jetzt Leo Wanders. Ne? Mhm. In der Spaltingstraße am Hauptbahnhof haben die gehaust.
Ja.
In einer riesigen Altbauwohnung. Und mit Gunter habe ich dann angefangen, mal Musik zu machen. Also er hatte mir erst noch jemanden vorgeschlagen. Nee, anders. Ich hatte einen Lover kennengelernt aus dem Schanzenviertel und der hat einen Organisten, der auch Klavier spielte und der hat, mit dem habe ich mich dann mal getroffen, aber der sagte, nee, er kennt noch jemand anders. Das war dann Gunter Schmidt. Und Gunter war irgendwie angetan von meiner Stimme, von meiner, weiß ich nicht, irgendwas hat ihm gefallen. Und dann haben wir ein paar Sachen gemacht, haben auch einmal in Berlin und einmal in Hamburg gespielt.
Warst du zu der Zeit von Georgette?
Ja, Georgette gab es irgendwie relativ früh, den Namen. Das hatte mir irgendwie eine Kollegin vorgeschlagen. Was Klangvolles. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, wenn man es erstmal, wenn es hängen klebt, das geht nie wieder ab. Ne? Und den Namen Die, den habe ich selber irgendwann mal zusammengefummelt. Weil ich fand Georgette einfach viel zu halbseiden. Ich wollte auch nicht mit diesen ganzen Steindammtransen in einen Topf geworfen werden, weil ich fand das immer ganz nett, aber irgendwie gefiel mir das auch alles nicht. Mich hat das fasziniert, also wie schön sich ein Mann als Frau zurecht machen kann. Mhm. Aber ich fand das immer, weiß ich auch nicht, dachte immer, ja, aber was ist der Sinn, wie eine Frau sein zu wollen? Und irgendwann hat man Lover von Gunter Schmidt zu mir gesagt, weil ich auch wieder so jugendlich, ach, guck mal, jetzt sehe ich fast aus wie die Gabe nach irgendeinem Schminken. Und dann sagte der nur ganz trocken, und wie wäre es, wenn du einfach mal aussiehst wie du selber? Und das war wie so eine Ohrfeige damals, weil man wollte ja irgendwie.
Irgendwie wirken.
Aber das war wirkmächtig, weil das musste ich erstmal verdauen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, der hat so recht. Das ist ja viel spektakulärer, wenn man selber ist. So.
Ja, was war der Gedanke hinter dem Die?
Irgendwas, was zu Georgette klingt. Also ich habe mich wirklich mit dem Zettel hingesetzt und verschiedene Silben und Laute aufgeschrieben, bis ich irgendwann bei Die hängen blieb, weil ich fand, das klang ganz gut zusammen. Später habe ich dann festgestellt, dass das ja ein alter englischer bzw. amerikanischer Familienname ist. Also
gibt ja, ja. In
Schottland sogar The Royal Die Side. Und der Astrologe von Elisabeth I. war auch ein John Die. Also war es gar nicht so ausgedacht, es gab es schon 100 Jahre.
Du hast es nicht erfunden.
Nein, obwohl man sich das eingebildet hat. Einen Nachmittag gebrütet und dann ist einem was Altes eingefallen.
Wie bist du mit Terry zusammengekommen?
In London.
In London?
Ja, ich bin ja dann von Hamburg 1980 nach Berlin gewechselt, weil irgendwie Hamburg war fertig für mich.
Arbeitetest du da noch als Krankenpfleger?
Ja.
Ja.
Ja, da war ich ja gerade fertig.
Ne? Ja.
Also ich habe mein Examen 79 gemacht. Ende 79, mein Ausbildungsvertrag ging bis 80, Anfang 80. Genau, den mussten wir auch noch abtingeln da. Wir hatten so zwei sehr agile Staatsbürgerkundelehrer. Und wir waren irgendwie mal mit der Krankenpflegeschule nach Paris zum Bildungsurlaub gefahren. Mhm. Und ich habe zwei sehr nette Krankenschwestern aus Berlin kennengelernt, die auch noch in der Ausbildung waren. Und das war sehr lustig. Und dann bin ich zu denen hin, besuchen nach Berlin und bei der einen in die WG mit eingezogen. Und irgendwie über einen anderen Bekannten hatten wir plötzlich einen irischen Londoner zu Gast bei uns. Und mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden. Also wir waren die ganze Zeit nur unterwegs, durch die Bars und Clubs getingelt und so viel gelacht und Spaß gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich komme mal jetzt nach London dich besuchen. Ich hatte Urlaub und im Winter, wenn man im Winter Urlaub nahm, ich habe in der Uniklinik hier in Steglitz gearbeitet, dann hat man noch 3 Tage extra gekriegt. Sozusagen die Ferienzeiten für die Familienleute gelassen hat. Die lebten in Brixton, wirklich so wie in dem Monroe-Film Der Prinz und die Tänzerin, diese endlosen Reihenhäuschen mit der kleinen Treppe und der Mülltonne daneben. Das war wie im Kino. Und die hatten so eine ganze Ecke, mehrere Schule, Leute hatten so eine ganze Ecke besetzt von diesen alten Dingern. Und die waren super süß. Also hatten alle irgendwie unten Wohnzimmer und Küche und oben gab es dann 3 Schlafzimmer und noch im Keller irgendwas. Ich habe viel gekocht. Und Harry wohnte 3 Häuser weiter und dann sagte mal irgendjemand, ja, geh doch da mal hin. Also wir wurden uns vorgestellt, als berühmte Sängerin aus Berlin und er als Pianist aus London. Und irgendwie haben wir dann mal angefangen, ein paar Sachen zu proben. Und das hat gleich funktioniert. So. Mhm. Also es war irgendwie auf Augenhöhe, was so der Respekt, die Neugier. Keiner hat am anderen rumgekrittelt. Und dann haben wir ein kleines Konzert im Over Theater in London gehabt. Sonntags, nachmittags, Matinee und die ganzen Brixton da unten kamen als Gäste. Es war super. Die haben sich amüsiert wie Bolle und war halt ein paar englische Sachen, aber auch viel Deutsch und so. Die fanden das alle super. Und dann habe ich zu Terry gesagt, er soll doch nach Berlin kommen. Ich würde uns Gigs besorgen hier. Das wäre ganz toll. Das war eine Katastrophe. Es waren so ein paar scheiß Gigs und wir haben nie genug Geld gehabt. Ich musste da noch arbeiten gehen zwischendurch. Als Stundenkrankenschwester hatte ich in Moabit so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo das Bad nicht richtig funktionierte und Terry hatte ich so ein provisorisches Bett in der Küche gebracht. Also Terry kommt auch aus relativ einfachen Verhältnissen, aber er hat es irgendwie mitgemacht. Und der Nachbar war Musiker und der hatte aus irgendeiner Schule ein Flügelgeschenk gekriegt, wo aber die halbe Klappe oben zerbrochen war. Aber das Ding spielte, es war alles gut, der stand bei mir. Also hatten wir auch ein Klavier zum Proben. Ja, ich sagte immer, ja, und auf den Rest von der Klappe, die noch da war, hattest du deine Blumenplatte stehen und hast sie immer gegossen, ohne Rücksicht auf das Instrument. Und dann kamen irgendwie so ein paar Sachen zusammen. Es war schwer, ne? Aber Schwarze Café in der Kantstraße, da habe ich dann mal was gemacht. Auch mit Gunther schon, dann und Terry auch später. Und dann gab es so einen kleinen Laden hinten, Wiener Straße, der Rote Faden hieß das. Auch so ein Hinterhof-Ding. Und da musstest du ja erstmal Leute kriegen. Am Anfang hatten wir dann so 6 Leute, die Kassiererin und ihren Hund. Und dann irgendwann habe ich auch so richtig eine Adrema aufgebaut, wo ich ganz viele Adressen hatte, denen ich immer dann so 2-3 Wochen vorher was geschickt habe. Selbst im Copyshop gestanden. Und da gab es ja noch so Pappen. Das waren schon tolle Möglichkeiten im Copyshop, was man hatte. Immer hatte ich eine goldfarbene, konnte man Fotos drauf kopieren. Computer war ja noch nicht. Mit so Rubbelbuchstaben, die gab es schon.
Also die Dinge hast du selbst gestaltet.
Genau, und dann kam irgendwie in Frankfurt das Tat dazu.
Gab es nicht diesen Durchbruchmoment, ich habe es in deinem Buch gelesen, diesen Durchbruchmoment im Tiergarten? War das nicht so einer der Durchbrüche?
Nee, hier in Berlin gab es irgendwie gar keinen Durchbruchmoment. Erst im Unart nachher in der Oranienstraße.
Ah, okay.
Da kamen dann plötzlich die Leute, das war dann 3 Wochen ausverkauft. Ich meine, da gingen nur 110 Leute rein, aber immerhin.
Ja.
Und das war auch rentabel, ne? Hat ja kein Mensch Steuern gezahlt. Doch, ein bisschen schon, symbolisch. Naja, man wusste auch noch nicht genau, wie das geht. Irgendwann habe ich dann doch mal gedacht, jetzt muss ich mal mich anmelden.
Also Frankfurt kam dazu.
Frankfurt war eigentlich am TAT, Theater am Turm, gibt es auch nicht mehr. Es war damals so eine Bühne von der Stadt, die hat kein festes Ensemble, die lebt, also was heißt die machten nur Gastspiele, ne, und machten so modernes Zeug und so. Was bin da, war da auch mein Intendant gewesen eine Zeit. Und der Intendant, der fand das ziemlich super, was ich mache, und hat dann irgendwie mich protegiert. Und dadurch hatte ich ein Bein in der Theaterwelt in Deutschland drin, ne, weil die sich natürlich alle kennen untereinander. Dann hatte ich ein paar Freunde, die das sehr mochten, was ich tue. Also habe ich irgendwie in Oberhausen am Theater meine erste Theaterrolle gekriegt, in der Dreigroschenoper. Die Jenny, ich war furchtbar, glaube ich, aber immerhin, das war für die Vita wichtig, ne?
Fürs Ernst genommen werden oder so fürs...
Naja, überhaupt irgendwie sich einen Namen zu machen, ne? Ich habe mal vor Unzeiten alte Kassetten gefunden aus Ende der 70er. Und habe mir die angehört und es war so schlecht, dass ich mich gefragt habe, wie ich jemals berühmt werden konnte. Ich habe diese Kassetten komplett alle weggeschmissen.
Nein, ich wollte nämlich gerade...
Nein, ich musste sie einschmelzen, die grüne Hexe im Zauberer von Oz. Es war wirklich furchtbar. Naja, aber so, ne? Da hat man sich durchgewurstelt. Und irgendwann war das auch ein Selbstgänger. Also die 80er waren irgendwie große Erfolge am Anfang bis zur Mitte und dann war es erst der Durchhänger. Weil man dann so irgendwo angekommen war, aber man wusste, das kann es noch nicht gewesen sein.
Und die ersten Programme, diese erfolgreichen Programme, sind alle mit Terry entstanden?
Ja, ja, bis 2000, alles mit Terry. Ja, und dann haben wir uns irgendwie nochmal neu erfinden. Und dann kam aber diese berühmte, also das war wirklich der große Durchbruch. Das war das legendäre Konzert im Schiller Theater. Das war auch irgendwie so ein Zufallsding. Auch irgendjemand sagte, ja, da ist dieser eine Abend, hättet ihr die Möglichkeit, ein Konzert zu machen. Und ich glaube, das war auch so, das war nicht, wir waren da nicht vom Schiller Theater engagiert, sondern wir haben das quasi gemietet, das Ding, und dann dieses Konzert gemacht, ne? Wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und dann gab es dieses eine Studio in Kreuzberg, mit denen wir dann auch öfter CDs gemacht haben und so weiter. Und denen hatte ich dann gesagt, okay, schneide das mal einfach mit. So, das war jetzt, weil ich dachte, jetzt ist auch egal. Die 1000 Mark können wir jetzt auch noch drücken. Ja. Und die haben das gemacht. Und das war, ist nach wie vor, finde ich, die beste CD, die ich je gemacht habe. Aber das war legendär. Dieses Schiller-Theaterkonzert.
Woraus bestand dieses Konzert?
Ich glaube, das war ein existierendes Programm und wir haben das noch mit Hits wahrscheinlich gespickt. Ja, das war eine tolle Mischung. Also von Weil über Zara, über eigene Sachen. Das war irgendwie verrückt, weil wir ja nicht wussten, was passiert. Ne? Das Risiko war groß, weil immer in diesem kleinen Ding in Kreuzberg und plötzlich 1200 Plätze oder wie viel das hatte. Und es war oberausverkauft. Mit aufgeregten Leuten. Und es war der Knall. Ja. Dann war der Hermann Beil, der Chefdramaturg von Peymann drin, mit Achim Freier, dem Bühnenbildner, und die waren hin und weg. Und so kam dann auch das Burgtheater-Gastspiel zustande. Also da ging irgendwie alles los dann.
Also sozusagen dieses Bewusstsein, du kannst diesen Raum füllen, oder?
Ja, ja, aber ich war auch immer sehr frech, ne? Ich weiß noch, am Anfang, ich kam raus und guckte mir das an und dachte, was ist das überhaupt für ein komischer Raum und wer hat das gestrichen? Es sieht furchtbar aus. Ich weiß noch, ich war mal irgendwie eingeladen, da war das MoMA in der neuen Nationalgalerie und ich war irgendwie vom Tagesspiegel als VIP für so eine Vorbegehung eingeladen und musstest du dir ein Bild aussuchen, was du besonders toll fandest und da ein bisschen was erzählen. Und da war einer von den Kuratoren und noch so ein Franzose, irgendwie Kultur, der war ganz süß. Aber wir standen oben dann noch im Foyer und die waren auch sehr nett, weil die mich irgendwie auch von der Bühne kannten. Und ich habe wieder die dumme Landfunz gegeben und sagte, wer hat das hier eigentlich gebaut? Ich finde, das ist eines der schrecklichsten Museen in Berlin. Es ist fürchterlich. Und dann wurde mir natürlich total entsetzt mitgeteilt, aber das sei doch mies. Und da habe ich gesagt, das sagt mir nichts. Ich finde es trotzdem schrecklich. Und ich finde es bis heute furchtbar. Ist dieser Keller da unten, wo man keine Luft kriegt und es ist alles kein Licht da und oben ist alles wie so eine Bushaltestelle. Ich verstehe das nicht. Bin da öfter mit meinen Liebhabern, sind wir da Rollschuhe am Wochenende gefahren, wenn man da so schön laufen konnte, ja.
Du hast dann ja eigentlich immer auch viel beides gemacht, ne? Du bist so, hast du so dieses Tingeln gemacht, also durch die großen Häuser, aber ich nenne es jetzt heute mal Tingeln. Und du hast aber auch dann in wirklich Schauspielproduktionen, Stadt- und Staatstheater und sowas so mitgespielt, ne? Wie kannst du irgendwie diesen Unterschied beschreiben für dich? Also sozusagen dieses, du kannst ein Programm ganz aus dir selbst gestalten und dann
ja, vor Theater hatte ich immer einen heiden Respekt, weil da muss ich ja dann lauter Text lernen, den man sprechen muss irgendwie.
Ja.
Das ist mir immer sehr schwer gefallen. Da fehlte mir einfach nur die Ausbildung dafür. Ne? Also sowas kann man ja üben und lernen. Und jetzt ist mir das auch überhaupt kein Problem mehr, aber das hat schon gedauert. Da habe ich immer Lampenfieber gehabt, was ich nie bei meinen eigenen Sachen eigentlich hatte.
Ja.
Aber es war auch mit meinen Shows immer komisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja schon immer noch wieder viel Eigenes gemacht.
Ja, eben. Ja.
Und das ist mir immer schwerer gefallen, als zu covern. Weil bei Coverversionen hat man immer so einen Abstand. Das ist, ne, man hat da nicht so ein Eisen im Feuer. Aber bei eigenen Liedern, das musst du irgendwie hinstellen, dass es auch eine Amtlichkeit kriegt. So, ne?
Das stimmt.
Und das musste erst auch mit den Jahren wachsen. Ich habe jetzt in dem jetzigen Programm haben wir aus dem Drachenland-Programm einige Lieder von 2000 wieder reingenommen. Ziemlich politisches Zeug eigentlich. Und es macht mir so einen Spaß, das zu singen. Weil ich habe so eine super schöne Distanz dazu und habe so beim Proben gedacht, das sind schon tolle Lieder. Weil es hat sich leider auch nichts geändert seitdem in der politischen Landschaft.
Ach, das ist interessant. Dann ist das schon so eine Situation, wo du dich selbst coverst. Du coverst dich selbst.
Genau.
Auf eine Art.
Und es ist schon erschreckend, wie kassandreisch zum Teil diese Lieder sind. Wenn man die Lage mit den ganzen Despoten auf der Welt sich anguckt, die gerade die Macht an sich reißen oder eben schon haben. Ja. Ich wollte eigentlich ein Lied davon der CD nehmen und dann habe ich die mal durchgehört und habe gedacht, oh, das ist ja auch ziemlich toll und das können wir eigentlich nochmal machen. Und die meisten Leute kennen das gar nicht mehr, ne, weil das schon so lange her ist. Für die ist das ganz neu. Das hat riesig reingehauen, auch gerade bei den jungen Leuten. Da ist so ein Neonazi-Song dabei, weil damals war gerade diese Hoyerswerda-Nummer gewesen. Das habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt. Und habe dann ein Lied über jungen Siegfried und seine Angst geschrieben. Und dann sagte mein Patensohn, der war jetzt in der Show und dachte, oh, das ist so toll, dieses Lied, so stark. Dann habe ich gedacht, es ist eigentlich zum Kotzen, dass die jungen Leute jetzt schon wieder diese Angst vor diesen Idioten haben müssen.
Und aber ich meine, wenn du auf der Schauspielbühne stehst oder in Stücken mitspielst, die andere Leute inszenieren, dann ist es ja fast auch vielleicht wie so eine Art Covern, oder? Also dann hast du vielleicht auch so einen Abstand.
Naja, was
also
ist denn,
da gibt es so ein Material.
Was ist nicht Covern? Also der anderen Seite, ich war immer jemand, sag ich mal jetzt ganz überheblich, der auch Maßstäbe gesetzt hat. Also einfach in meinem Sein und in meiner Selbstbehauptung. Es mischt sich ja dann irgendwie mit der Kunst auf der Bühne schon.
Ja.
Auch. Also ich bin jetzt in Düsseldorf zum Beispiel. Die Ensemble-Oma, die sind alle viel jünger. Und es macht einen halt Spaß. Und man macht eigentlich nur noch das, was zu machen ist. Was die Rolle oder die Figur hinten fehlt. Also ich spiele mehrere verschiedene Figuren. Was die einfach hergeben, es ist eine toll geschriebene Nummer. Ich habe ein paar schöne Lieder. Live-Musiker. Und die Jungen natürlich, die so gerade jetzt fertig sind, die stehen immer mit offenem Mund da. Und dann, ja, aber wie machst du denn das? Du machst eigentlich gar nichts. Ich sage, genau, das ist die Kunst. Hört auf, irgendwas zu wollen. Seid einfach, dann wird's groß.
Wie heißt das Stück?
Die Märchen des Oscar Wilde erzählt im Zuchthaus zu Reading. Ist eigentlich ein sehr tragisches Stück, weil es behandelt diese 2 Jahre seines Niedergangs im Zuchthaus. Und er rettet sich zwischendurch immer nur wieder, indem er einen Wärter, den er mag oder der ihn auch mag, seine Märchen erzählt. Das ist fiktiv, aber die Figuren und die Texte sind fast alle authentisch oder historisch oder original.
Ich wollte dich noch gerne fragen, hast du, wenn du so hörst, also oder ich empfinde das immer so, dass in Deutschland so diese Trennung von ernster und unterhaltender Kunst ziemlich stark ist.
Ist sie immer noch. Ich weiß es nicht, ich bin zu wenig im Theater, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was mir manchmal fehlt, einfach das Texte schön zu sprechen oder eindringlich oder so. Und es ist oft so ein, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe oftmals das Gefühl, dass manchmal die Schauspieler gar nicht so die Texte füllen können. Aber woran das liegt, weiß ich auch nicht, ob das die Ausbildung ist, ob das die Zeit ist, ob das die Regie ist, keine Ahnung. Mhm. Manchmal finde ich es einfach wahnsinnig langweilig. Und dann gibt es wieder andere, ich habe am DT in den letzten Jahren einiges gesehen. Da gab es dann auch wirklich spektakuläre Highlights, zum Beispiel der Froschgott. Das war also eigentlich ein Monolog, aber die hatten das für 2 Schauspieler, Schauspieler und Schauspielerin gemacht. Es war grandios, also wirklich. Ein toller Text und es war unglaublich toll gesprochen, weil das war wirklich eine Schlacht, das zu lernen.
Wahnsinn. Unterrichtest du Chanson?
Ja, wir machen Lieder und Geschichten erzählen auch. Ne? Also ja. Einfach. Ich denke, wie überlebe ich auf der Bühne mit was ich mir selbst ausgedacht habe?
Das war ja immer Teil von den Georgette-Programmen auch, ne? Die Erzählungen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, bis heute so, dass die Menschen nicht wissen, was sie mehr mögen, das Singen oder das Erzählen. Ich glaube, da gibt es immer noch diese 2 Fraktionen. Manche hören lieber die Lieder, manche lieber die Geschichten.
Das habe ich mich manchmal gefragt. Wie ist das, wenn du weißt, die Leute legen so Wert auf diese Geschichten? Lebt Georgette dann auch für diese Geschichten? Fängt man dann irgendwann an, sein Leben zu leben, um gute Geschichten zu haben? Oder passiert das aus Versehen alles?
Nein, aber es gibt schon einen Moment, wo man denkt, so, jetzt muss ich mal 2-mal mit dem Ring um die Stadt fahren. Um irgendwie zu gucken, wie die Leute gerade drauf sind, wenn ich dann zu lange hier in meinem Garten gesessen habe. Naja, und ansonsten, ich meine, das Leben ist permanent voller Geschichten. Und es ist auch so, ich bin jetzt alt, also das heißt, meine Geschichten sind sowieso ganz anders als noch vor 20 Jahren oder vor 30. Weil ich finde, mit 60 zu sagen, ficken ist schön, ist nicht besonders prickelnd. Aber wenn du das noch mit 40 sagst, dann tobt der Saal. Das ist Sex sells. Die alte Leier.
Das war aber von Anfang an so, ne?
Ja, ich habe
das gehört immer zu
schon. Gar nicht so toll. Aber wenn ich jetzt so Bilder sehe, auch beim Durchforsten, brauche mich gar nicht zu wundern, dass die alle ohnmächtig geworden sind. Ich war einfach auch bildschön. So, ich habe das nur nie so empfunden. So, aber es ist vielleicht auch gesund, wenn man das erst im Nachhinein sieht. Also bin ich immer der Eitelkeit auf den Weg gegangen.
Ich wollte dich auch noch fragen, vielleicht eine blöde Frage zum Schluss. Wer ist Georgette?
Ach, wer weiß das schon? Ich habe keine Antwort darauf. Ein Mensch.